www.nischenschlager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenschlager.
Der Fuß ist nicht das Ende der Bewegungskette, nein, es ist der Anfang. Wenn wir Bewegung systematisch und anatomisch analysieren, dann können wir ruhig einmal den Ablauf von rückwärts denken. Denn der erste Körperteil, der beim Gehen oder beim Laufen bewegt wird, das ist unser Fuß. Und genau der steht im Mittelpunkt unserer heutigen Episode. Ja, herzlich willkommen zur Folge 168 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist nach einer längeren Sommerpause und dass du mir wieder deine Aufmerksamkeit schenkst. Unser Fuß hat 26 Knochen, er hat 33 Gelenke und trotzdem ist es das wahrscheinlich am meisten unterschätzte Körperteil im Training. Wir reden manchmal über unsere Knie, wir reden unsere Hüfte oder auch über unsere Wirbelsäule. Aber der Fuß, der geht außen vor. Er steckt einfach in unseren Schuhen und er macht seinen Job, bis er irgendwann schmerzt oder dass sich Schmerzen an einer anderen Stelle bemerkbar machen. Das kann dann der Rücken sein, die Hüfte oder die Knie. Mein heutiger Gast ist Michael Meierhofer. Er ist Physiopädagoge, Sportpädagoge und Athletiktrainer. Er leitet die Instruktorenabteilung der BSBA Innsbruck und er unterrichtet an der Sportuniversität und hat sich über Jahre mit einem Konzept beschäftigt, das dem Fuß endlich die Aufmerksamkeit gibt, die er verdient. Das Konzept der Spiraldynamik. Als aufmerksame Hörerin und Hörer meines Podcasts kennst du ihn schon. Er war nämlich schon mehrmals bei mir, auch mit anatomischen Themen. Und wir haben auch immer wieder eine Fortbildung zu diesen Themen angeboten. Und das ist auch jetzt wieder der Fall. Im November hast du nämlich die Möglichkeit, mit Michael Meierhofer wieder eine tolle Fortbildung zu absolvieren. Am 2. November veranstaltet die BSBA Bewegungsakademie eine Fortbildung mit Michael Meierhofer mit dem Titel Das 3D-Fußtraining nach den Prinzipien der Spiraldynamik. Wir trainieren alle möglichen Muskelgruppen in unserem Körper und vergessen oft dabei auf das eigentliche Fundament, nämlich unsere Füße. Sie sind Stoßdämpfer, Feder, Kraftüberträger in einem. Mit 26 Knochen und 33 Gelenken eigentlich ein biomechanisches Meisterwerk und die Basis für jede kraftvolle und gesunde Bewegung. Das Tückische dabei, unser Nervensystem kompensiert Defizite im Fuß erstaunlich lange und die Rechnung kommt erst viele Jahre später und oft an völlig anderen Körperregionen als den Füßen, obwohl sie von den Füßen ausgelöst werden, nämlich in den Knien, in der Hüfte oder auch im Rücken. Der Physiopädagoge und Athletiktrainer Michael Meierhofer zeigt dir, wie du die funktionelle Architektur des Fußes verstehst, Bewegungsmuster gezielt analysierst und anatomisch korrekte Anweisungen gibst nach den Prinzipien der Spiraldynamik, um das Beste aus deinem Fuß wieder herauszuholen. Du hast danach ein fundiertes Verständnis für die Fußanatomie. Du kennst Polprinzip, Gewölbe und Verschraubungsprinzip in Theorie und Praxis. Du bekommst ein praxiserprobtes Übungsrepertoire für das eigene Training oder auch für das Training mit anderen Athletinnen. Und du bekommst eine Toolbox für die Verletzungsprävention und für die Erkennung von Kompensationsmustern. Termin ist der 2. November von 18 bis 21 Uhr. Die Fortbildung erfolgt online. Jetzt hast du noch die Möglichkeit, auf die limitierten und vergünstigten Early-Bird-Tickets. Selbstverständlich hast du dann auch noch einen Monat Zugriff auf die Videoaufzeichnung und du bekommst ein Teilnehmerzertifikat der BSBA. Hole dir jetzt alle Infos und dein Early-Bird-Ticket auf bewegungsakademie.at. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Wenn du jetzt Feuer gefangen hast, dann bleib dabei bis zum Ende, denn das Interview mit Michael ist richtig interessant und wir starten jetzt. Michael ist schon bei mir im Studio. Hallo Michael, schön, dass du da bist.
Grüß dich, servus. Freut mich, dass ich wieder da sein darf.
Immer wieder gerne, Michael. Ich freue mich, dass wir uns heute wieder treffen. Du warst ja schon ein paar Mal da bei mir im Podcast mit anderen Themen. Da gleich an unsere Hörer die dringende Empfehlung, diese alle nachzuhören. Bevor wir aber ganz tief ins Thema einsteigen, Michael, erzähl doch noch einmal, wo so deine Schwerpunkte liegen und was du so machst für all jene, die dich noch nicht kennen.
Ja, grüß euch. Meine Spezialbereiche sind also ganz viel Anatomie in Bewegung. Das heißt, ich arbeite mit der funktionellen Anatomie und da Bewegungsanalyse und natürlich dann diese Bewegungsprobleme, die da auftauchen, dann auch lösen, damit da optimales Training, also qualitatives Training stattfinden kann. Also bei mir ist so, Bewegungsqualität ist Trumpf und somit beschäftige ich mich da sehr viel mit der Spiraldynamik, die mir da ein unglaublich gutes Handwerkszeug mitgibt, um Bewegungen zu analysieren und dann auch dann positiv zu verändern.
Die Spiraldynamik ist ja deine Toolbox, um Bewegungen zu analysieren und auch um das Training besser zu gestalten. Erklär unsere Hörer vielleicht noch einmal, wie du zu diesem Konzept gekommen bist, wie du es entdeckt hast und was dich daran so fasziniert.
Das war zufällig. Also ich versuche mich ja ständig weiterzubilden, damit ich da am aktuellsten Stand bin und den Kursteilnehmern auf der Bundessportakademie und auch in meinen anderen Seminaren, die ich anbiete, da immer up-to-date zu sein und sehr gute Inhalte liefern kann. Und da bin ich über die Spiraldynamik gestolpert, indem meine Ex-Freundin hat gesagt, du, das ist interessant. Das ist gut. Schau dir das einmal an. Und dann habe ich mir gedacht, ja, passt. Und der hat gesagt, dann passt das, oder? Dann gleich einen Kurs gebucht und dann bin ich hängen geblieben. Ja, es ist wirklich für mich bis dahin das Konzept schlechthin um Bewegung und den Körper wirklich zu verstehen und auch wirklich in der Praxis anzuwenden. Also das ist, ja, habe noch nichts anderes, Besseres kennengelernt.
Die letzten Fortbildungen mit dir waren ja auch nach dem Konzept der Spiraldynamik ausgerichtet und die sind bei unserer Community sehr gut angekommen. Deswegen spricht nichts dagegen, wenn wir jetzt uns auch den Fuß anatomisch mit dem Konzept der Spiraldynamik ansehen. Du sagst ja, der Fuß ist nicht das Ende der Bewegungskette, sondern es ist der Anfang. Erkläre uns doch einmal deine Hintergründe für diese Bemerkung.
Ist natürlich ein bisschen pointiert. Gleichzeitig, ja, macht es natürlich Sinn, wenn man die Bewegung von unten her sie betrachtet und sagt, okay, einfach mal, wann der Athlet reinkommt, dass man mal an der Basis, am Fundament startet und den Fuß einmal näher betrachtet. Macht der Fuß das, was er eigentlich machen sollte, für das er Evolution, von der Evolution her gebaut worden ist. Und da, ja, ist ein bisschen erschreckend, was man da für Füße kennenlernt, nicht? Gibt's natürlich unterschiedliche Sportarten. Die Füße von Kletterern sind natürlich immer sehr speziell und von Bergsteigern, also die Menschen, die viel in engen Schuhen drinnen sind, das schaut häufig sehr wild aus. Fußballer ist auch so ein Thema. Und dann gibt es wieder Sportarten, wo eine sehr gut ausgebildete Fußmuskulatur da ist. Wenn wir uns anschauen, wir haben auch die rhythmischen Sportgymnasten. Wir haben auch mit Turnern auch zu tun. Da schaut die Sache dann schon wieder ein bisschen anders aus.
Ja, gerade der Sport ist ja hier ein wahnsinnig interessantes Beispiel, denn jede Sportart hat ihr eigenes Schuhwerk, wenn wir uns das überlegen, wo man versucht, die jeweilige Bewegung in der Disziplin bestmöglich durch den Schuh zu unterstützen. Denken wir Kletterschuhe, hast du schon gesagt, oder Skischuhe, Langlaufschuhe, Fußballschuhe. Wir haben eigene Schuhe für Handball oder für die Halle. Oder wenn wir uns überlegen, in welchen Schuhen die Balletttänzerinnen unterwegs sind. Also da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Ausprägungen. Und der Schuh hat natürlich auch Auswirkungen auf den Fuß, oder? Wie siehst du das?
Ja, definitiv. Also man muss ja das immer den Körper evolutionsbedingt ein bisschen anschauen. Also von der Evolution her ist es so, ist der Mensch gebaut fürs Gehen und fürs Laufen. That's the idea von der Biologie, also nicht von mir, sondern das ist die Idee von der Evolution. Das heißt, für das ist der Fuß gebaut. Der Mensch war dann ganz lang barfuß unterwegs. Das heißt, der Fuß ist so gebaut, dass wir barfuß unterwegs sein können. So, wenn wir jetzt natürlich so Spezialsportarten hernehmen, die Spezialschuhe haben, so wie Skifahren. Skifahren ist ganz ein spezielles Beispiel. Extrem enger Schuh, extrem kompakt. Sprunggelenksbewegung fast null. Somit sind diese Füße meistens, wenn man dann mit den Skifahrern arbeitet, sehr empfindlich, weil sie natürlich wenig Berührung mit der Umwelt haben, in Anführungszeichen.
Ja, und gerade beim Skischuh ist ja die evolutionäre Grundbewegung Gehen und Laufen gar nicht möglich, also oder nur sehr eingeschränkt möglich, weil eben der Skisport ganz spezielle Kraftübertragung erfordert, die nur mit einem steifen Schuh möglich sind.
Genau. Somit muss das Knie ein bisschen mehr übernehmen, was normalerweise im normalen Gehen und Laufen nicht übernehmen würde. Und somit haben wir natürlich da schon mal Diskrepanz. Aber was du zum Beispiel merkst, wenn die Skifahrer Ende der Saison wieder aus dem Skischuh rauskommen vermehrt, musst du extrem aufpassen, wenn du mit ihnen im unwegsamen Gelände unterwegs bist. Okay? Weil natürlich die Propriozeption ein bisschen beeinträchtigt worden ist, oder? Und somit da oft Gefahr ist, ganz leicht umknicken und so.
Wobei gerade Sprunggelenksverletzungen, die im Sport sehr häufig auftreten, muss man sagen, bei verschiedensten Sportarten, bei Läufern, bei Volleyballern, bei Hallensportarten, da sind ja die Skifahrer eigentlich außen vor, weil der Schuh so steif ist, da kann man ja eigentlich nicht umknicken.
Definitiv, definitiv. Nein, im Skifahren bist du ja immer ein Schraubstock, nicht? Sozusagen überspitzt formuliert. Ja, bist gut fixiert und natürlich hast du Sportarten, so Fußball haben wir eher das Problem mit Fremdeinwirkung, das heißt mit Fouls und natürlich haben wir dann bei Sportarten, wie jetzt du gesagt hast, Handball, Volleyball oder diese Sprünge und diese Landungen sind natürlich da problematisch, würde ich jetzt nicht sagen, sondern einfach sind sie verletzungsanfälliger, definitiv.
Bei welchen Sportarten aus deiner Sicht treten denn Fußverletzungen oder Sprunggelenksverletzungen am häufigsten auf?
Was die ob quer durch. Natürlich spielt bei Läufern der Fuß immer ein großes Thema. Vorfußschmerz oder Achillessehnenprobleme haben wir da häufiger. Ballett ist ein Thema. Habe aber erst einmal mit einer Balletttänzerin arbeiten dürfen. Ballett und Tanz haben wir da oft ein bisschen ein Thema aufgrund dieses ständigen Zehenstandes in Anführungszeichen. Ja, so, das sind interessante Dinge.
Wenn Probleme beim Fuß entstehen, welche benachbarte Region ist denn da am meisten betroffen? Oder was ist da das meist diagnostizierteste Verletzungsmuster aus deiner Sicht?
Also a runner's knee zum Beispiel, haben wir schon ein Thema, dass das entweder über den Fuß kommt, das Ganze, oder über die Hüfte. Also das ist schon sehr häufig, also dass man da am Fuß zum Arbeiten anfangen, also da wieder mehr Stabilität kriegt, zum Beispiel.
Und woraus resultiert das? Also was sind so die häufigsten Fußfehlstellungen, wenn man so will?
Der Fuß, die Probleme, klassisch, also wir haben Knickfuß, Senkfußprobleme, Plattfuß, auch der Hallux Valgus, häufiges Thema. Wir haben auch Vorfußschmerzen, das ist auch oft ein Thema. Und Spreizfuß, Hohlfuß, also es gibt alles. Es gibt alles. Volkskrankheit Nummer 1 ist schon, es geht schon Richtung Plattfuß. Also das ist schon so ein Thema, wo so funktionierender Fuß sehr, sehr selten, dass man sieht beim Otto-Normalverbraucher.
Liegt da meistens eine Muskelschwäche zugrunde oder ist das auch eine fehlende koordinative Fähigkeit, die zu diesen Symptomen führt?
Das hängt natürlich zusammen. Also Muskulatur und Koordination hängt natürlich zusammen. Das heißt, wir haben ja im Fuß ein Längsgewölbe. Dieses Längsgewölbe sollte arbeiten. Und dann haben wir noch dieses Quergewölbe, also im Vorfuß, das Quergewölbe. Das Quergewölbe ist großteils nicht mehr vorhanden. So, das ist ein Riesenthema, ist ja ganz schwierig zum Aufbauen. Quergewölbe, Längsgewölbe, und das ist dann so die, da spielt natürlich dann die Muskulatur Rolle, und das kann man natürlich trainieren. Also der Fuß ist trainierbar, definitiv.
Worauf führst du das zurück, dass ein Großteil der Bevölkerung die nötige Stabilität im Fuß nicht mehr besitzt, also zum Beispiel beim Quergewölbe?
Also generell einmal den Untergrund, was wir haben, also sehr viel Beton, dann sehr viel Schuhwerk, was das anbelangt, also Schuhe und Untergrund. So, das sind jetzt alles Thesen von mir, Hypothesen, ja. So, da habe ich jetzt keine Studien, aber wenn wieder mehr barfuß unterwegs ist, hat man natürlich die Möglichkeit, dass der Fuß mehr stabilisiert wird. Ein Thema haben wir natürlich auch in der Bevölkerung, ist extreme Übergewicht, was immer mehr kommt da, gell, dass wir da Probleme haben und das natürlich dann Auswirkungen auf den Fuß hat. Ja.
Also Übergewicht, Bewegungsmangel wahrscheinlich auch, wenn man wenig geht, wenig auf den Beinen unterwegs ist, dann wird das natürlich auch eher ausprägen. Okay.
Definitiv.
Ja. Und das Längsgewölbe ist noch bei den meisten vorhanden, aber wahrscheinlich abgeschwächt, nehme ich an.
Abgeschwächt, also natürlich beim Plattfuß haben wir kein Gewölbe, nicht? Ist auch klar. Mhm.
Gell? Ist klar, ja.
Beim Hohlfuß haben wir extremes Gewölbe. Also da ist zu viel, der hat zu viel Spannung, der Plattfuß hat zu wenig Spannung. Wollen wir es jetzt wieder ganz einfach unterbrechen, nicht? Hohlfuß zu viel Spannung, Plattfuß zu wenig Spannung. Und das war also das erste Mal, wo ich auf den Fuß so ein bisschen also mehr fokussiert habe, weil eine Dame war bei mir im Training und die hat einen extremen Hohlfuß gehabt. Ja. Und dann bin ich draufgekommen, sie hat diesen Hohlfuß. Wenn sie keinen Hohlfuß macht, wo wir da Spannung rausnehmen, dann hat sie auf einmal X-Beine gehabt. Und ja, also die hat mit Hilfe dieses Hohlfußes, mit dieser höheren, extrem hohen Spannung im Fuß, hat sie diese X-Beine kompensiert.
Mhm.
Somit sind wir von dann, vom Hohlfuß dann, Spannung raus, in Richtung Hüfte dann gekommen und haben dann in der Hüfte arbeiten können, damit man dann versucht hat, dieses Bein etwas gerader wieder zu bekommen. Zum Beispiel. Und das war so der erste Moment, wo ich mich mehr mit dem Fuß wirklich auseinandergesetzt habe und gedacht habe, so, oha, jetzt, okay, das ist schon länger her.
An dem Beispiel sieht man natürlich auch, wie alles zusammenhängt und wo man überall hinschauen muss, ne? Auf welche Regionen des Körpers.
Ja, da ist die Spiraldynamik, die Spiraldynamik natürlich extrem cool, weil die Spiraldynamik geht her und sagt, okay, Fuß und der Oberschenkelknochen, das sind zwei so Pole, also zwei Punkte, die man sich relativ genau anschauen soll, wie die gedreht sind, weil dazwischen ist das Knie. Und wenn Fuß und Hüfte passen, dann kann das Knie gut laufen. Und das ist das Pole-Prinzip, das ist ein Prinzip von der Spiraldynamik, wo wir natürlich bei dem Vortrag dann ein bisschen näher genau darauf eingehen werden, was da extrem hilft, Bewegung runterzubrechen, oder? Es ist ja relativ komplex, das Ganze. Aber mit diesen Prinzipien, mit dem Pole-Prinzip, kann man schon gewisse Sachen ganz gut runterbrechen und kommt relativ schnell zum Kern des Problems.
Gibt es auch im Fuß dieses Verschraubungsprinzip, was ja die Stabilität dann letztendlich gewährleistet?
Ja, natürlich. Also der Fuß ist da das Paradebeispiel, kann man sagen. Man kann sich das so vorstellen, man hat das Fersenbein, also die Ferse hinten und vorne den Vorfuß. Okay, und diese beiden verschrauben sich, also spiralförmig, und dadurch entsteht diese Stabilität. Also es ist nicht so, sehr häufig in der Physiotherapie wurde früher noch unterrichtet, dieser kurze Fuß, das hat sicher der eine oder andere schon mal gehört, wo man versucht hat, oder Vorfuß zur Ferse zu ziehen, in Anführungszeichen, also Ferse und Vorfuß ganz leicht zueinander zu bewegen und dadurch entsteht ein Gewölbe. Und das ist aber nur eine Dimension. Wir brauchen drei Dimensionen. Okay, also man braucht diesen kurzen Fuß und braucht dann zusätzlich noch diesen S-Bogen und diese spiralige Verschraubung. Das würde jetzt da ein bisschen zu weit führen in dem Podcast, weil da brauche ich ein paar Anschauungsmittel, damit ihr es besser versteht. Aber ich brauche auf jeden Fall diese Verschraubung, damit der Fuß wirklich stabil ist. So, das ist ein Kern.
Und diese Verschraubung lässt sich auch aktiv trainieren dann?
Ja, definitiv. Also wir haben die Möglichkeit, das Ganze passiv zuerst zu machen, damit man das einmal kennenlernt. Das heißt, da zeige ich also Eigenmobilisationsübungen und Mobilisationsübungen, die man dann auch durchführen kann mit Klienten, mit Kunden, mit Sportler, Sportlerinnen. Okay, da gibt es dann einige Übungen, wie man dann diese Verschraubung natürlich dann trainieren und lernen kann, definitiv.
Gibt es da eine Übung, die man vielleicht über einen Podcast vermitteln kann und wo du sagst, die kann man mal zu Hause versuchen, um den Fuß ein bisschen zu trainieren? Oder die Gewölbe zu trainieren?
Ja, logisch. Also ganz was Simples. Müsst ihr aber die Schuhe rausziehen, also funktioniert ohne Schuhe besser. Socken könnt ihr ruhig anlassen. Ja. Und die zieht man jetzt auch noch gar raus, weil dann kann ich es besser anleiten. Okay, von der Wahrnehmung her wäre es jetzt mal interessant, dass beim Fuß einmal spürt, okay, was liegt von meinem Fuß auf? Das wäre mal interessant zuerst einmal, dass wir kurz in die Wahrnehmung gehen. Funktioniert oft auch ganz gut, wenn es die Augen schließt, sondern tatsächlich da ein bisschen leichter. Das heißt, ihr geht Richtung Füße hinunter und macht so einen kurzen Check-in. Aufmerksamkeit Richtung Fußsohlen und einmal schauen, okay, was liegt auf der Ferse auf? Bin ich mehr auf der Ferseninnenseite oder bin ich mehr auf der Fersenaußenseite? Oder bin ich eher mittig? Dann ist auch interessant, Vorfuß. Sind meine Zehen lang? Fühlen sie dich lang an oder sind sie vielleicht ein bisschen angezogen? Und der Großzehenballen, hat der Großzehenballen Berührung und hat der Kleinzehenballen Berührung?
Also ich habe mir jetzt auch die Schuhe ausgezogen und gehe gerade ein bisschen in mich. Und in meiner Wahrnehmung hat man das meiste Gewicht auf der Ferse. Vielleicht bei mir ist es jetzt eher ein bisschen außerhalb gelagert. Und generell beim vorderen Fußballen. Ja? Die Zehen sind eher, die berühren zwar den Boden, aber da ist kein Gewicht oben, oder?
Genau, es kommt drauf an, gell? Also das können wir jetzt nicht, ich kann das jetzt nicht pauschalisieren und sagen, das muss jetzt genau so sein. So, zuerst einmal so, dass die Menschen das wahrnehmen. Generell sollte man eher mittig, das heißt, das Gewicht ist jetzt nicht extrem hinten oder extrem vorne, sondern wir haben, anfühlen tut sich so, als wäre es leicht ein bisschen mehr auf der Ferse. So fühlt es sich an. Ganz leicht etwas mehr auf der Ferse. Die Zehen haben Berührung, aber es ist kein Last drauf. Wenig Last drauf. Die meiste Last haben wir im Bereich vom Großzehenballen, Kleinzehenballen.
Genau.
Da haben wir relativ viel Last drauf. Und dann wäre jetzt eine interessante Übung, dass ihr mal in euch geht und versucht, den Innenknöchel ein wenig Richtung Boden zu richten. Dann mal schauen, was da passiert. Also den Innenknöchel ganz leicht Richtung Boden einsinken lassen. Wenn es da die Aufmerksamkeit zu euren Knie gibt, wichtig ist, die Knie locker, Oberschenkel locker. Und wir schauen, was passiert da mit den Knie. Erich, was passiert mit den Knie, wenn es die
Innenknöchel... Die gehen zueinander. Da hat man ganz eine leichte X-Stellung dann. Ne?
Genau. Das heißt, schon mal ein Indiz dafür, wenn ich eher wenig Gewölbe habe, geht es Richtung X-Beine. Okay. Jetzt probieren wir das Ganze mal extremer. Jetzt gehen wir mehr auf die Außenkante. Auf die Außenkante und versucht so ein bisschen den Vorfuß so herzuschieben Richtung Ferse. Das heißt, mehr Gewölbe aufbauen. Was passiert da mit den Knie?
Dann gehen sie eher nach außen, ne?
Genau. Das heißt, da kriegen wir eher dann Richtung O-Beine, in Anführungszeichen. Okay. Das heißt, ihr merkt schon, der Fuß hat da extreme Auswirkungen. Wenn wir da nochmal zurückspringen, das war genau dieses Beispiel. Die Dame hat X-Beine gehabt. Und hat dann sich einen Fuß zusammengebaut, einen extremen Hohlfuß, und dadurch sind die Beine auseinandergegangen. Und somit waren die Beine wieder gerade. Okay, also Der Mensch ist da, oder der Körper ist da sehr intelligent, der baut sich das dann immer zusammen, was er gerade braucht. Okay, Übung jetzt aber. Jetzt geht's mit dem linken Fuß einen Schritt leicht zurück, rechter Fuß steht vor uns. Und jetzt geht's mit der, kippt den Fuß ganz leicht auf, sodass der Großzehenballen den Bodenkontakt verliert. So dass ihr seid eher auf der Außenkante von der Ferse, eher nur ein bisschen, gell? So 1 Zentimeter hochheben. Und auf der kompletten Außenkante vom Fuß ist, und der Großzehenballen hat keine Last mehr. Mhm. Und jetzt arbeitet, bleibt alles stehen und ihr arbeitet nur mit dem Großzehenballen nach unten vorne. Das heißt, wir kriegen dann wieder Kontakt zum Boden. Und das wäre so ganz simpel jetzt eine leichte Verschraubung vom Fuß. Mhm. Der eine oder andere könnte es sogar ein wenig merken im Bereich der Unterschenkelmuskulatur, dass sie da ein bisschen was tut. Da haben wir die Steigbügelmuskulatur, die natürlich da für dieses Verschrauben mit verantwortlich ist.
Das spürt man, ja. Also ich merke das, genau. Ja.
Und da gibt es, und das ist jetzt die simpelste Wahrnehmungsübung einmal, dass damit die Menschen was spüren. Und dann gibt es natürlich noch genauere Anweisungen, Anleitungen. Dazu ist es geschickter, wenn ihr es mir seht.
Ja, klar.
Was wir natürlich dann bei dem Vortrag, bei dem Online-Workshop machen werden. Wieder mit 3 genau. Kameras, wie ihr kennt genau, von mir. Detailkamera, genau. Bewegung, Übungen, da geht es wieder voll ab, damit ihr da wirklich was mitnimmt. Ja.
Das ist wirklich ein super Konzept, finde ich, weil da hat man eine tolle Vorstellung, auch bei Online-Seminaren, wenn du mit 3 Kameras arbeitest. Nicht nur Bewegungskameras, da sieht man genau die Übung daheim zum Mitmachen, eine Anleitungskamera und eine anatomische Kamera für spezielle Infos noch und Analysen. Jetzt, wenn zu dir Athleten kommen und die ein Problem haben, irgendwo im Bein oder Bereich oder so, was schaust du dir da als erstes an beim Fuß? Schaust du dir da die Füße an, ob es da irgendwelche Unregelmäßigkeiten gibt oder so?
Ja, klar, logisch. Also wenn man da mit den Menschen arbeitet, oder? Kommt natürlich darauf an, mit was sie kommen, aber sobald es irgendwas mit den unteren Extremitäten zu tun hat, wird natürlich der Fuß angeschaut. Ganz klassisch, ganz simpel, ich stelle ihn gerade hin, paralleler Stand, schauen wir von hinten an, wie läuft die Achillessehne, ist die Achillessehne gerade oder schräg? Vorteil ist, wenn sie gerade ist.
Ja, klar.
Dann schauen wir an, okay, wie sind die Zehen? Sind die Zehen locker oder sind sie leicht gekrallt? Sind die Zehen, stehen sie gerade aus, also speziell der Großzeh ist da interessant, ob es da nicht schon leichte Abweichungen gibt bezüglich Hallux-Tendenzen. Das ist das Ganze. Dann schaue ich mir an, ist das Gewölbe, das Quergewölbe aufgebaut oder nicht. Und sieht man vorne die kleinen Knöchelchen von den Zehen? Das Zehengrundgelenk sieht man alle 5. Mhm. Da könnt ihr jetzt auch gleich mal, wenn ihr wollt, einfach oben schon auf euren Fuß, und jetzt müsst ihr die Socken ausziehen, seht ihr vorne am Fuß, wo die Zehen sozusagen anfangen, die Zehengrundgelenke, könnt ihr alle 5 Zehengrundgelenke sehen. Das heißt, ganz leichte Knöchelchen. Das könnt ihr euch so vorstellen, wie wenn ihr die Hand vor euch herlegt, dann seht ihr auch die 5 Knöchel von den Fingergrundgelenken. Die seht ihr auch. Und so sollte das auch beim Fuß aussehen. Und sehr häufig, ja, ist da halt wenig da, das anbelangt. Mhm. Das heißt, dass da dieses Quergewölbe nicht da ist. Das wäre jetzt auf die Schnelle so die einfachste Betrachtungsweise. Mhm. Und dann kann man natürlich auch noch schauen auf der Sohle, wenn man die Sohle anschaut, wo sind die Fettpolster bzw. die Hornhaut, dann kennst du die auch schon mal aus, wie er den Fuß verwendet.
Wenn wir jetzt einen gesunden Fuß haben, wo alle Gewölbe gut etabliert sind, wo die Muskulatur passt, wo auch die Koordination passt, welche Auswirkung hat das auf die Leistung beim Laufen, beim Springen, beim Landen? Kannst du da vielleicht einen Ausblick geben?
Dass die optimale Fußstellung ist dann, oder was das für einen Vorteil hat, dass ich in der Achse bin. Das heißt, ich habe meine großen Stoßdämpfer, die große Muskulatur, also Quadrizeps zum Beispiel, der federt natürlich. Ja, also und wenn der Fuß und die Stabilität haltet, das heißt in der Achse ist, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, dass ich bei Landungen die Achse in den Beinen, also im Kniegelenk halten kann. Und das Knie, wie man, glaube ich, der Großteil weiß, oder, ist halt eher gebaut für gerade Belastung und für wenig Knick- und Drehbelastung. Ja, es kann schon im gebeugten Zustand, kann der Unterschenkel natürlich ganz leicht drehen. Das ist auch sehr wichtig, diese Bewegung. Aber unter Last läuft das Ganze eher linear. Mhm. So Laufen ist so gebaut, dass man das Knie linear belastet wird.
Genau.
Wenn der Fuß da bei jeder Landung einknickt, dann ist natürlich schwierig, diese Linearität zu halten. So, der Fuß fungiert am Anfang als Stoßdämpfer, der Vorfuß dämpft, ja, und auch das Gewölbe, das Längsgewölbe.
Genau, das ist unser eingebauter Stoßdämpfer, der über Millionen von Jahren in der Evolution perfekt funktioniert hat, weil wir eben auch sehr viel gegangen sind. Die Forscher sagen so 20 Kilometer im Schnitt pro Tag. Ja, da waren natürlich Tage dabei, wo wir viel mehr gegangen sind. Aber doch eine beachtliche Leistung. Und jetzt kann es natürlich sein, wo Bewegungsmangel ein wenig Einzug findet in die Gesellschaft oder stark Einzug findet, dass das weniger ausgeprägt ist. Und da ist es dann auch logisch, dass der Fuß hier auch ein bisschen deformiert ist. Ne? Wenn wir unsere Füße aber im Sport belasten, dann stellen sich auch Trainingseffekte ein. Hast du da Zahlen dazu?
Beim Dreisprung haben wir 15 bis 22-fache des Körpergewichts.
Unglaublich.
Dreispringer. Das ist schon geil, nicht? Und bei einem Marathon, wenn du einen Marathon läufst, circa 2500 Tonnen pro Fuß.
Unglaublich.
Was er kompensiert dann im Laufe dieses Marathons. Und generell sagt man so, also das sind ein paar so Zahlen, du gehst einmal um die Erde insgesamt in deinem Leben. Ja, also du merkst schon, laufen so circa fünffache vom Körpergewicht. Ja, also du merkst schon, da geht schon was ab. Nicht? Also da sind schon Lasten unterwegs. Und ja, das kann man trainieren. Wenn man ein Problem hat, bei vielen läuft es ja eh automatisch. Nicht?
Und bei den Zahlen sieht man natürlich auch, nicht, wenn da jetzt was nicht richtig läuft im Fuß, dann macht es natürlich Probleme, entweder bei der Achillessehne oder im Knie oder in der Hüfte oder im unteren Rücken vielleicht bei einer Beckenschiefstellung. Es kann alles passieren. Ne?
Ja, genau, das ist das Thema.
Aber man muss auch sagen, für Menschen, die jetzt nicht so viel Sport machen, typische Bürojob-Mensch oder was, der wenig Bewegung macht, auch hier können Rückenschmerzen auftreten, durchs viele Sitzen, aber auch eventuell durch eine falsche Fußstellung. Nicht?
Natürlich, also sobald, du darfst nicht vergessen, also der Mensch ist gebaut zum Gehen, oder? Und was haben wir, 99% der Menschen, außer die Personen, die in einem Rollstuhl sitzen, gell? Aber haben wir gemeinsam, unser Fortbewegungsmittel ist der Gang. Also alle gehen wir, nicht? Und somit, und der Fuß ist halt da die erste Kontaktstelle, nicht? Und wenn das schon mal ganz gut läuft, nicht? Das entwickelt sich natürlich dann von unten nach oben nur positiv, was das anbelangt. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass wenn einer jemand Fußfehlstellung hat, dass gleich alles kaputt ist. Also bitte, um das geht es nicht. Ja, aber man hat einen guten Hebel, speziell bei uns, bei Sportler, Sportlerinnen, da noch wo einiges rauszuholen und Verletzungsprophylaxe, da sehr gut unterwegs zu sein.
Genau. Also ich glaube, der Fuß ist auf jeden Fall die Basis für qualitative Bewegung. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, oder?
Definitiv. Also da stehe ich zu 100% dahinter,
ja. Ja, und wenn wir dann die erforderlichen 10.000 Schritte, die berühmten, die von der WHO vorgegeben sind, jeden Tag bewältigen, dann macht es natürlich einen Unterschied, ob wir gesunde Füße haben oder ob wir irgendwelche Symptome haben wie Plattfuß oder Senkfuß oder sonst was.
Ja, definitiv.
Ja, sehr gut. Jetzt haben wir am 2. November eine Fortbildung mit dir online mit 3 Kameras, wo wir genau dieses Thema aufgreifen.
Wir haben die Fortbildung eingangs ja schon vorgestellt, brauchen wir nicht mehr machen, aber vielleicht kannst du mit deinen Worten noch ein wenig beschreiben, was da so auf die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zukommt an diesem Abend.
Ja, also wir arbeiten 3 Stunden mit einer 15-minütigen Pause dazwischen, 3 Kameras. Das heißt, ganz wichtig, es ist kein reiner Theorievortrag. Also da jetzt zu sagen, ich sitze mit Chips vor die Couch und höre mir das Ganze an, das kann man machen, ist aber nicht für das gemacht, das Ganze. Das heißt, es gibt immer wieder kurze Theorie-Input und diese Theorie versuchen wir sofort in der Praxis umzusetzen, damit ihr das Ganze wahrnehmen könnt und dann natürlich auch ein Übungsrepertoire bekommt, für Übungen anzuleiten. Wir werden uns die drei grundlegenden Prinzipien der Spiraldynamik anschauen, dieses Polprinzip, dieses Gewölbeprinzip und das Spiralprinzip, und das werden wir dann auf den Fuß anwenden. Zuerst schauen wir uns an, wie funktioniert der gesunde Fuß, wie erkenne ich einen gesunden Fuß, und dann gehen wir hinein, wie kann ich jetzt so ein paar einfache Themen mit Übungen lösen, also wie kann ich die Verschraubung, wie schaffe ich, dass ich mehr Verschraubung kriege, wie schaffe ich, dass ich mehr Sprunggelenksbeweglichkeit kriege, wie schaffe ich, dass ich mehr Zehenbeweglichkeit kriege, also in diese Richtung werden wir dann hineinarbeiten. Immer mit Wahrnehmen, üben und dann das Ganze wieder integrieren und verstehen, damit ich es dann auch wirklich bei meinen Athleten anwenden kann.
Sehr gut. Wir nehmen das die Fortbildung auch auf und alle, die teilnehmen, die können dann auch einen Monat zugreifen auf das Video. Also selbst wenn ihr an den Termin gerade nicht Zeit habt, ist es kein Problem. Ihr könnt das nachschauen und alle, die teilnehmen, bekommen auch ein Zertifikat von der Bundessportakademie. Also das ist auch gewährleistet. Ja, sehr gut. Michael, wenn du den Hörerinnen noch eine Sache über den Fuß mitgeben möchtest, die sie verstehen sollen oder die Wichtigkeit der Qualität des Fußes verstehen sollen, was wäre das?
In Kontakt gehen mit dem Fuß.
Genau, wird oft vernachlässigt.
Klingt jetzt ein bisschen komisch.
Ja.
Genau, also ich hab schon Menschen gehabt, die haben ihre eigenen Füße nicht angreifen können.
Wirklich?
Die haben gesagt, nein, ihre eigenen Füße greife ich nicht an. Also einfach einmal am Abend, so simpel wie es ist, oder nach einem langen Tag, haut sich auf die Couch oder setzt sich auf den Boden, nehmt euch einen Fuß in die Hand und knetet ihn einfach einmal durch. Mhm. Und dann habt ihr schon den ersten Schritt zu einer Fußhygiene, in Anführungszeichen, also nicht mit Wasser, sondern mit Seife, sondern bewegungstechnisch gemacht.
Ich glaube auch, dass wir den Bezug zu den Füßen verlieren. Wir sperren sie ja immer in Käfige in irgendeiner Art. Schlimmste Skischuh, hast du mal schon angesprochen. Aber wir verlieren den Bezug und wir greifen sie teilweise nicht an. Und wenn man sie zum Beispiel knetet oder auch dehnt, zum Beispiel die Zehen so bewusst zurückzieht, dass man wieder ein bisschen ein Gefühl kriegt, was der Fuß macht, barfuß geht, also aus dem Käfig befreit, da hat man eigentlich schon sehr viel gemacht, weil man wieder mehr in Kontakt kommt, oder?
Genau, weil dann habe ich auch die Möglichkeit, mit der Zeit dann auch diesen Fuß auch wieder anzusteuern. Das Thema, was wir ja oft haben, ist, dass die Menschen dann da unten nichts mehr ansteuern können, weil es so weit weg ist, beziehungsweise eingesperrt ist. Und durch diese Wahrnehmungsübungen und diese leichten Stabilisation- und Kräftigungsübungen habe ich die Möglichkeit, da wieder Leben in den Fuß zu bringen. Und dadurch kann ich natürlich auch besser verwenden. Mir hat der Feldenkreis das gesagt, ich kann nur etwas verändern, wenn ich weiß, was ich tue, nicht? So in diese Richtung.
Genau, das der Mosche Feldenkreis, genau. Ja, Michi, da haben unsere Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall was zu tun bis 2. November. Fleißig Füße kneten, dehnen und Sensibilisierungsübungen machen in irgendeiner Weise. Und ich freue mich dann, wenn wir uns spätestens bei der Fortbildung sehen. Und ja, freue mich drauf.
Erich, bis dahin vielen lieben Dank für die Möglichkeit und ja, bleibt's in Bewegung, nicht?
Ja, und fleißig Füße kneten, meine Lieben. Alles klar, danke dir, Michael.
Ciao, servus.
erichfrischenschlager.com
Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.